Die Predigt für heute ist im Lukas-Evangelium, Kapitel 9. Und zwar den letzten Abschnitt. Und ich muss das, um das richtig zu verstehen, weil es mit einem Bezug anfängt, dieser Abschnitt, den da vorlesen, ab Vers 51. Es begab sich aber, als die Zeit erfüllt war, dass er in den Himmel aufgenommen werden sollte, da wandte er das Angesicht, entschlossen nach Jerusalem zu wandern. Und er sandte Boten vor sich her, die gingen hin und kamen in ein Dorf der Samariter, ihm Herberge zu bereiten. Und sie nahmen ihn nicht auf, weil er sein Angesicht gewandt hatte, nach Jerusalem zu wandern. Als aber das die Jünger Jakobus und Johannes sahen, sprachen sie, Herr, willst du, so wollen wir sagen, dass Feuer vom Himmel falle und sie verzehre. Er aber wandte sich um und bedrohte sie und sie gingen in ein anderes Dorf. Das ist also die Geschichte vor uns, wenn ich denke, sollte. Da haben die Jünger gerade mal was gelernt. Dass Jesus ihnen die Geschichte mit dem Feigenbaum gesagt hatte, war hungrig gewesen und fand keine Frucht. Und dann sagt Jesus, und das zu einer Zeit, wo sowieso keine Früchte reif sind, in Ewigkeit esse niemand mehr Frucht von dir. Und am nächsten Tag kommen sie dort wieder vorbei und da waren sie schockiert, dass der Baum bis zur Wurzel verdorrt war. Und Petrus fällt das auf und dann sagt er, ja, guck mal, den Baum, den du gestern verflucht hast, ist vertrocknet. Und Jesus lehrt sie und sagt, wenn ihr was spricht, dann wird es werden. Und jetzt ist so eine Situation, da wollen sie was sprechen, und dann ist auch wieder falsch. Ich denke, so geht es bis heute den Nachfolgern Jesu gar nicht so sehr. Die denken, sie haben was gelernt und versuchen das anzuwenden, dann ist es doch wieder falsch. Und so ähnlich geht es dann mit unserem Predigtext auch weiter. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Ich fand das in meiner Anfangszeit als Christ extrem frustrierend. Und ich glaube auch deswegen die Evangelien gar nicht gerne gelesen. Alle anderen Stellen waren mir eindeutiger. Da stand, mach das so oder mach das so. Aber wenn ich die Geschichten von Jesus gelesen habe, war das so frustrierend. Egal, was die Leute gemacht haben, es war immer falsch. Und ich denke, es geht uns, wenn wir ehrlich sind, als Kindern ja oft genauso. Fast alle gehorsamen Kinder wollen alles richtig machen. Und dann ist es doch wieder falsch. Und wenn wir erwachsen geworden sind und in der Nachfolge Jesu stehen, fängt es wieder an. Wir versuchen alles richtig zu machen und dann ist es doch wieder falsch. Die hatten ja ein gutes Beispiel für sich. An wen werden die beiden Jünger sich auch noch haben? Es gab doch einen, der schon Feuer vom Himmel geschmissen hatte. Nee. Elia, als er. Als er weggefangen werden sollte und auf dem Berg war, und dann kommt ein Überfallkommando und soll ihn verhaften. Mann Gottes, der König sagt, komm mit. Und er sagt, wenn ich ein Mann Gottes bin, dann soll Feuer vom Himmel kommen und dich und deine 50 Leute verzehren. Weg sind sie. Und dasselbe noch ein zweites Mal. Der erste, der dritte kommt dann. Und hat aus den Fehlern seiner beiden Vorgänger gelernt. Und sagt, mein Gott, Lass doch das Leben deiner Knechte kostbar sein in deinen Augen. Und ich denke, dass es uns auch als Gläubigen oft so geht, dass wir nicht nur Fehler machen, sondern auch darauf angewiesen sind, aus den Fehlern anderer zu lernen. Und es ist klug, wenn wir das zumindest ernsthaft versuchen, dass wir nicht in solche Irrtümer hineinlaufen. Und dann auf dem Weg nach Jerusalem, als er also sein Angesicht fest darauf gerichtet hat, an anderer Stelle heißt es, er macht sein Angesicht fest wie ein Kieselstein. Das hat auch was mit versteinerter Mimik zu tun. Das ist etwas mit Konzentration zu tun. Das hat was zu tun mit dem, was wir gerade gehört haben. Mit dem eifernden Gott. Eifersüchtig, denke ich, ist das falsche Ausdruck, weil wir das, also wir kennen Eifersucht als die Kleinlichkeit anderen gegenüber, wenn Menschen nicht das machen, was wir erwarten. Dann wird man eifersüchtig, Kinder sind eifersüchtig, wenn Geschwisterkind scheinbar bevorzugt wird, und das gibt es natürlich auch dann noch im Erwachsenenalter. Deswegen der Eifer, den Gott meint, von dem sowohl bei Mose die Rede ist als auch im Neuen Testament, ist dieses absolut auf eine Sache konzentriert zu sein. Und wenn Jesus da so hin konzentriert ist, dann ist das, was die Jünger da zwischendurch als Glaubensbeweis versuchen, einfach Pillepalle, was das den eigentlichen Auftrag stört. Und deswegen, so gut es gemeint war, dort unseren Glauben einzusetzen, das war einfach in dem Moment nicht dran. Warum wissen das die Jünger nicht? Man denkt ja, in der Situation haben sie ganz logisch reagiert. Da weist einer den Sohn Gottes ab, den Messias, den muss man den doch bestrafen.
Ich denke, das ist so ähnlich wie bei Petrus, wo Petrus Jesus gesagt hat, er soll nicht leiden, also da soll ich nicht reden. Also die wissen einfach nicht, dass das sein muss, dieser Weg. Diese Verachtung Jesus gegenüber von den Menschen und der ganze Kreuz ist weggekommen.
Überhaupt nicht, genau. Das ist das Problem. Und ich fürchte, das haben auch viele Christen nicht verstanden, dass die Nachfolge hinter Jesus immer auch Gemeinschaft seiner Leiden bedeutet. Das heißt nicht, dass wir.
War man ja so im Eifer drin, um Leute zu
bekehren.
Und dann hat man so einen Tunnelblick und sieht vielleicht so wenig gar nicht mehr. Und deswegen macht man dann.
Ich denke, dass wir wirklich lernen müssen, wenn du eben von dem Herzen Gottes geredet hast, den Blick Gottes zu bringen auf diese Welt. Um das mal in der Sprache des Militärs zu sagen, das ist der Unterschied zwischen Taktik und Strategie. Wir Menschen, gerade wenn wir nur weil wir nur ein eingeschränktes Wissen haben, können ganz gute Taktiker sein. Das nützt nur nichts, wenn das der Strategie entgegenläuft. Da ist jemand, der ist, bleiben wir bei diesem militärischen Beispiel, der hat Verantwortung für einen bestimmten Frontabschnitt und merkt, es beginnt sich dort der Feind zurückzuziehen. Und wenn er dann versucht, da einen großen Sieg zu erringen, dann kann das durchaus erfolgreich sein, aber er gefährdet damit die gesamte Strategie. Vielleicht hat sich der Feind ja auch gerade taktisch zurückgezogen. Wir lesen ja solche Geschichten zum Beispiel bei David, dass er auf diese Weise Uriah ans Leben gebracht hat. Macht einen Ausfall, also fingiert einen Angriff gegen die Stadtmauern von Raka, Baba. Raka ist ähnlich schlimm gewesen. Rabba, der Kinderammer. Und dann zieht euch in Uriah zurück. Und er kennt nur die Taktik, weiß aber, dass als einer der Helden ist, der Helden David, dass normalerweise dahinter eine Strategie steht, nämlich da einen Generalangriff zu starten. Und ahnt nicht, dass die Strategie ganz anders läuft und verliert dabei sein Leben, und nicht nur er, sondern einige Leute mit ihm, die Besten. Deswegen ist die Bitte von David, errette mich von Blutschuld, nicht nur so dahergesagt, sondern das ist das, was er sich damit aufgelassen hat. Hier ist es so, dass die Jünger die Strategie Gottes nicht kennen. Und deswegen können sie sich auch mit der Taktik nicht auszeichnen. Und wenn das noch so ein großer Glaube in diesem Moment gewesen wäre, zu sprechen, dass Feuer vom Himmel kommt, und ich denke, in dem Moment haben sie das Gefühl gehabt, jetzt sind wir soweit, wenn wir das jetzt sagen, dann passiert das noch. Und dann werden sie so zurückgepfiffen. Und ich sage nochmal, es wird wahrscheinlich den meisten Gläubigen in den ersten Jahren ihrer Nachfolge nicht anders gehen. Und wohl nicht nur einmal oder zweimal, sondern öfter. Dass man das Gefühl hat, jetzt müsste man was machen. Lobpreis leiten, für Kranke beten. Wer weiß, was auch immer. Dann läuft das leer. Weil man noch nicht mit der Strategie Gottes verbaut. Und das können wir nur lernen. Und das wird nicht mit einem Mal passieren, dass wir alles wissen. Nach dieser Situation, er aber wandte sich um und bedrohte sie. Das ist alles, wie Jesus mit ihnen umgeht. Er hat also nicht gesagt, also Kinder, nicht mal so eine lange Predigt dazu gehalten, wie ich das jetzt mache. Sondern, lass sie in Ruhe. Und sie gingen in ein anderes Dorf. Und jetzt kommt unsere Geschichte. Und als sie auf dem Weg waren, und ich versuche immer die Bibel im Zusammenhang ernst zu nehmen, deswegen gehören diese Dinge ja hier in solche Situationen. Und dann kommen diese drei Leute, ich lese uns erstmal den Text. Und als sie auf dem Weg waren, sprach einer zu ihm, ich will dir folgen, wohin du gehst. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlegt. Und er sprach zu einem anderen, folge mir nach. Der sprach aber, Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Er aber sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber gehe hin und verkündige das Reich Gottes. Und ein anderer sprach, Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Haus sind. Jesus aber sprach zu ihm, wer die Hand an den Pflug legt und zieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Drei weitere Frustrationen, oder? Und ich denke, dass wir das Ganze nur verstehen können, aus dem Zusammenhang heraus, dass Jesus unterwegs war, dass die Zeit erfüllt war, dass er in den Himmel aufgenommen werden sollte. Haben wir gerade vorhin gelesen. Und vor dem in den Himmel aufgenommen werden, war das. War das Kreuz, war die Verurteilung von Menschen und von Gott war das Grab, war die Auferstehung und diese relativ kurze Zeit, wo die Jünger dann angefangen haben, die Strategie Gottes zu verstehen. Das heißt also, vor solchen entscheidenden Momenten musste sich auch Jesus konzentrieren. Dem ist das nicht alles aus dem Ärmel gefallen. Wenn es heißt, er wandte sich, nach Jerusalem zu gehen, und wenn er sich innerlich festmacht, dann kann man das in unserer Situation vielleicht am leichtesten runterbrechen, wenn wir später in der Apostelgeschichte lesen, wie Paulus sich auf seinen Opfergang vorbereitet hat. Gott hatte zu ihm geredet und hat gesagt, so wie du in Jerusalem für mich Zeugnis abgelegt hast, sollst du auch in Rom zeugen. Und dann lesen wir an verschiedenen Stellen, wie er sich festmachen musste. Gegen die Empfehlungen auch seiner Geschwister. Da ist einmal der Prophet, der sagt, der Mann, dem dieser Gürtel gehört, und er hatte den von Paulus weggenommen, deswegen frage ich heute auch mal keinen. Dem dieser Gürtel gehört, der soll so gebunden werden. So hat er sich dann selber erstmal gebunden. Und die ganze Gemeinde versucht ihn zu überreden, dort nicht hinzugehen. Und später, als er schon auf dem Wege war, das war ja ein langer Weg bis nach Rom und auch dann bis zu seiner Verurteilung, da weiß er, dass das keine Wiederkehr gibt. Eigentlich weiß er es vorneweg schon. Als er in Ephesus sich von den Geschwistern verabschiedet. Und als er am Meer sind, bevor er dort ins Schiff einsteigt, es entstand ein großes Weinen. Weil sie wissen, er kommt nicht wieder zurück. Ich bitte euch, dass ihr auf diese Dinge mal achtet. Das trifft ja nicht ständig zu. Aber es gibt solche Situationen, wo Menschen ganz konzentriert auf ein Werk Gottes sind, was andere vielleicht nicht direkt verstehen, wo sie innerlich sich abschotten müssen, um den Weg zu gehen, den Gott oder mit dem Gott sie beauftragt hat. Ich bin mir sicher, dass das jeden Leiter im Reich Gottes betrifft. Als Beispiel kann man wieder ins Alte Testament bringen. Mose hat solche Situationen. Da wird ihm berichtet, dass sind zwei Leute im Lager geblieben von den 70 Ältesten, die er berufen hatte, die auf die Gottes Geist gefallen waren, die geweissagt haben. Eigentlich waren sie gerufen, wenn Zelle zusammenkommt, aber zwei sind im Lager. Wäre ihnen. Was sie. Ich denke an David, wo er dabei ist, dem Saul in der Höhle seinen Gewandzipfel abzuschneiden. Und seine Freunde sagen, das ist die Gelegenheit, die Gott dir gibt, endlich mit deinem Feind abzurechnen. Nutze die. Und er muss sich wehren und sagen, das ist dir gesagt, wie Gott. Er hätte sich viel Stress auch für die Zukunft ersparen können, aber er hätte Gottes Weg verlassen. Und ich sage das den Jüngeren unter uns, die selber irgendwann Verantwortung im Reich Gottes tragen werden. Achtet auf solche Situationen und achtet auf eure Mitgläubigen, wenn Gottes Hand auf denen ist, einen bestimmten Auftrag zu erfüllen, dass er nicht unnötig denen im Weg steht oder die behindert. Ich hatte Gott sei Dank Lehrer, die mich in meinem jugendlichen Überschwang, und ich habe mich so ähnlich verhalten hier wie Jakobus und Johannes und hatte immer eine Idee, was gerade zu machen ist, die mich da hart gebremst haben. Und ich hatte lange daran zu lernen, bis ich verstanden habe, dass der Mann Gottes, den Gott mir damals als geistlichen Vater vorgesetzt hatte, recht hatte. Taktisch fand ich total unklug, aber strategisch war er genau in der richtigen Spur. Immer mit größeren Zielen vertraut, nicht mit diesem Klein-Klein. Und ich empfehle das auch im Alltag, dass wir uns am Klein-Klein verhacken, solange wir gemeinsam in einem strategischen Auftrag vor Gott stehen. Das ist eine echte Gefahr, dass man sich behindert, statt sich gegenseitig zu dienen. Und ich sage das Ganze, weil auch das Nächste aus meiner Sicht nur daraus wirklich zu verstehen ist. Diese Fragen der Nachfolge, die erst durchaus frustrierend beantwortet werden, dass Jesus zu der Zeit nicht Jünger gesucht hat. Das war gerade zweieinhalb Jahre vorher schon passiert. Es gibt also tatsächlich die Situation, dass man im Leben zu spät kommt. Und wenn man so will, vielleicht auch dann wieder zu früh. Ein halbes Jahr später lag Ostern und Pfingsten hinter ihnen. Da war es wieder an der Zeit. Da tat der Herr dazu, die gerettet werden sollen. Aber in dieser Situation, wo Jesus direkt auf dem Wege zum Leiden ist, da kommt einer und sagt, ich will dir folgen, wohin du gehst. Ach, würden wir sagen, wunderbar, endlich einer, der sich bekehrt, oder? Und dann auch noch so begeistert, wohin du gehst. Ich will dir folgen, würde ja schon reichen. Aber wohin du gehst, das ist doch gleich noch mehr. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts über sein Haupt hinlegt. Und damit war er mit diesem Mann fertig. Was lerne ich daraus? Als erstes, traue keinen vollmundigen Versprechen. Wenn einer mehr verspricht als notwendig ist, dann ist das eher unwahrscheinlich, dass aus dem, was derjenige dann verspricht, auch was wird. Wenn der Mann käme und sagt, Herr, ich will dir folgen, dann kann diese Antwort sagen, passt im Moment gerade nicht. Aber wenn er sagt, wohin du gehst, und er weiß gar nicht, wohin geht, hin, ach, die Jünger wussten das nicht, gut, nach Jerusalem. Die Richtung, die konnte man als Gläubiger Jude damals ahnen, wenn man das durch das heutige Westjordangebiet läuft, Richtung Süden. Da gibt es nur einen Platz, nämlich den Tempel, wo es sich lohnt, für Juden hinzugehen. Und für diesen Mann hat Jesus nur dieses kurze Wort. Sogar die Tiere haben Platz, der ihnen gehört. Bei mir ist nichts zu finden. Ich frage mich, haben wir den Mut und auch noch die Weisheit dazu, zu Leuten, die ihre Bereitschaft erklären, Jesus zu folgen, auch mal solche nüchterne Wirklichkeit zu sagen? Oder lassen wir uns gleich vor Begeisterung hinreißen und sagen, aber herzlich gerne doch, können gar nicht genug mit mir mitlaufen. Ich sage mal, wann wir den Mut haben werden. Nur wenn uns die Ziele und Pläne Gottes für die Zeit jetzt bekannt sind. Als die Zeit erfüllt war, dass er in den Himmel aufgenommen werden sollte. Jesus wusste das. Seine Beziehung zum Vater war so eng. Du hast von Intimität geredet. Das ist so ein Wort, was man doch eher im partnerschaftlichen gebraucht. Würde ich nicht so gerne mit Gott in Verbindung bringen. Gemeinschaft mit Gott. Wissen, was er will, das hat was mit Reden zu tun, mit Hören zu tun, mit eng bleiben zu tun. Guck mal, die Jünger wussten nicht, was auf Jesus zukam. Aber weil sie die Gewohnheit hatten, und zwar die gelegene Zeit nutzend, die Gewohnheit hatten, eng bei ihm zu bleiben, sind sie mitgegangen. Auch wenn die allermeisten sich dann um das Allerschlimmste gedrückt haben. Da war dann nur noch eine einzige dabei. Aber das ist eine der wichtigen Dinge. Es gibt für alles eine gelegene Zeit. Dass jetzt einer kommt, kurz vorm Abschluss und sagt, ja, ich will dir folgen. Und dann auch noch mit so einem großen Versprechen, wo immer du hingehst. Das zeigt mir in diesem Zusammenhang, dass er die gelegene Zeit vorher wahrscheinlich nicht benutzt hat. Und das ist eine individuelle Sache. Schau mal, der Verbrecher, der mit Jesus gekreuzigt worden ist, der ist noch im letzten Moment gerettet worden. Der hat aber auch keine Versprechen. Der hat eine Bitte um Gnade. Herr, denk an mich. Darauf antwortet er. Und er sagt ihm, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das war eine Nachfolge, die sogar über den Tod hinausging. Und das zeigt uns eben, was wir vorhin auch hatten. Es geht immer von Gott aus. Und deswegen ist der zweite von den drei Fällen hier vielleicht der tragischste. Und Jesus sprach zu einem anderen, folge mir nach. Warum macht Jesus das? Den einen hat er gerade weggeschickt und zum nächsten sagt, folge mir nach. Keine rhetorische Frage.
Aber das sehen wir doch auch bereit.
Ich denke, er wusste es ja. Er wusste es ja.
Ich denke, um wieder ein Beispiel zu zeigen, den anderen, die dabei sind, auch. Ich habe jetzt den angesprochen.
Ich denke, das Wichtigste ist, dass Gott das Handeln mit Menschen individuell ist. Wir sind solche Schachteldenker. Wenn eine Sache so ist, dann muss alles so. Wenn eine Sache so ist, muss alles so sein. Da gibt es auch sehr viel Lähmung zwischen den Gläubigen. Weil sehr viele, gerade junge Leute, hören von jemandem eine Geschichte und denken, ah, so ist das also. Und versuchen, das zu kopieren. Oder denken, das passt überhaupt nicht zu mir, also passe ich da auch nicht hin. Aber Gott hat eine persönliche Geschichte mit jedem Menschen. Und erstens ist das eine große Hoffnung für jeden Einzelnen von uns. Und zweitens ist das eine große Verantwortung für jeden Einzelnen. Denn es kann sein, dass Jesus zu mir genau das Gegenteil sagt, wie zu jemandem neben. Damit muss ich rechnen. Ist das frustrierend? Ich denke manchmal schon. Ist es doch, wa? Der eine ist so ein gesegneter Mensch und ich nicht. Gott hat mit jedem einen persönlichen Weg. Das ist auch eine Sache, die wir normalerweise im Alltag lernen können. Und die schwierig ist, und das sage ich mal als ein Vater von einer großen Kinderschar. Wo mehr als ein Kind ist, ist fast immer diese Frage. Warum ich? Warum der andere? Warum muss ich abtrocknen? Warum dieses? Warum jenes? Das prägt uns von Kind an. Dieses Vergleichen mit anderen und unser Empfinden von Gerechtigkeit. Und Gott als gerechter Gott muss ja nun noch mehr darauf achten, dass alles ganz gleich zugeht. Aber er hat mit jedem Menschen seinen persönlichen Weg. Das finde ich, wenn wir damit übereinstimmen, ist sehr hoffnungsvoll. Und wenn wir das nicht akzeptieren wollen, das ist sehr frustrierend. Dieser Mensch hat sehr höfliche Antwort: Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und mein Vater frage. Der würde sogar bei der Polizeiausbildung wahrscheinlich Pluspunkte kriegen, weil er sich ganz ordentlich an die Regeln hält, oder? Bei Jesus macht er damit aber keine Punkte. Die nächste frustrierende Sache. Da ist einer so respektvoll, er redet den Meister mit Herr an, er bittet um Erlaubnis und er hat auch noch eine ganz wichtige Sache, nämlich seinen Vater zu begraben. Und dann die merkwürdige Antwort. Er aber sprach zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Was heißt das denn? Müssen wir unsere Verwandten einfach so verscharren lassen? Sind Beerdigungen unheilige Sachen? Warum sagt Jesus das?
Im Neuen Testament steht doch, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Friede, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Und die Gerechtigkeit sehe ich immer als gute, als Wohltaten.
Na gut. Aber Essen kann man ja verzichten. Wenn es das nicht ist. Aber kann man dann auch auf den Respekt gegenüber den Angehörigen verzichten?
Ja, weiß man ja gar nicht im Hintergrund, wie schwer krank der ist oder nicht. Aber eventuell, ich sagte heute, vielleicht überlebt er sogar noch seinen Sohn.
Du meinst, er war noch gar nicht gestorben?
Nee, der war direkt mal nicht.
Also ich denke mal, vielleicht hat das was damit zu tun, dass Jesus hier der Erste ist, der ihn anspricht. Also es ist eine Aufforderung an mich oder dich, folge mir nach. Und das ist dann kein nichts anderes noch, dann vorher machen soll, ja. Gleich im Folgen.
Ich denke, dass Jesus hier klar sagt, es geht jetzt nicht um die Toten, sondern um die Lebendigen. Die sollen das Evangelium bekommen. Das ist ein Dienst, den wir machen sollen.
Ich habe das ja schon mal erzählt. Mir ist vor Jahren einmal aufgefallen, dass in einer großen diakonischen Einrichtung diese Aufträge Gottes an Jesu, an seine Jünger, sehr schmuckvoll und kunstvoll an, mit Messinglettern und so einen stilistischen Bildern an die Eingangswand gebracht worden. Das heißt, Heilkranke, verkündigt den Armen gute Botschaft. Und dann sagt Jesus, weg Tode auf. Und daraus hat sich die Diakonie gemacht. Für Grabtode. Und hatte das aber auch mit dem, mit der Bibelstelle belegt. Da denke ich, hat jemand wirklich was nicht verstanden, auch wenn das mehr als wohlmeinend ist. Und wenn das auch gerade in manchen Ländern, wo man vielleicht keine gute Kultur hat, wie man mit Toten umgeht, durchaus zur Lehre des Evangeliums gehört. Ich denke an manche Stämme in Papua-Neuguinea, wo die Verstorbenen auf so einer Laubgitter gelegt werden und darunter stehen die Kochtöpfe. Da ist das Beerdigen durchaus eine Tat der Mission. Aber der Auftrag Jesu lautet, weckt Tode auf. Ich denke, dass wenn Jesus das hier so drastisch sagt, es diese Menschen und damit uns, die wir das hören, deutlich macht, Nachfolge hat Härten. Es ist nicht immer nur alles nett und besser und leichter, wenn wir Jesus dienen. Manche Dinge sind sehr viel schwieriger und für andere absolut unverständlich, wenn wir nämlich die Sache Gottes tatsächlich an die erste stellen. Du aber gehe hin und verkündige das Reich Gottes. Da kann ich mir gut vorstellen, was der Mann denkt. Niemand nimmt mich ernst, wenn ich nicht vorneweg wenigstens mich um die Eltern gekümmert habe. Zweitens, ich sterbe dann sowieso schnell, weil ihre Vater und Mutter, auf dass es dir wohl geht und du lange lebst auf der Erde, das kann ich ja dann nicht beachten. Und da hat man eine Menge an Argumenten, und zwar auch an biblischen Argumenten, um diesen Auftrag Jesu nicht zu erfüllen. Und da sind wir alle in der nächsten Sache. Nachfolge bedeutet, dass wir auf das hören, was Jesus uns sagt. Und zwar uns sagt. Und da sind wir wieder bei der individuellen Sache. Das ist nicht an den Ersten gerichtet. Und das ist auch nicht an den Dritten gerichtet. Dieses Wort ist für diesen Mann. Und er ist in die Nachfolge gerufen, und zwar sich so zu konzentrieren, wie Jesus selber sich konzentriert hat auf den Auftrag. Und das ist das, was wir lernen müssen. Die Sache Gottes, wenn wir ihm den nachfolgen, so an die erste Stelle zu stellen, dass egal, was unser Umfeld dazu meint, wir ihm jetzt folgen. Und der dritte. Und ein anderer sprach: Herr, ich will dir nachfolgen. Aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Haus sind. Ist doch auch ein verständlicher Wunsch, oder?
Das hätte er mal dann bevor, der hat super gegangen.
Nein, auch da sage ich, wenn wir die Berufung der Jünger sehen, wo Jesus sich die Fische da vom See holt und den Zöllner vom Zollhaus, dann hieß das tatsächlich jetzt und sofort. Und da sind wir an dem dritten Punkt. Wenn wir uns auf Jesus einlassen, dann gibt es einen Moment, auf den reagieren wir oder nicht. Da können wir nicht sagen, mache ich, nachher. Und mal als Kinder da. Ja, lass mich, ich mache es doch. Ich war als Kind und als junge Jugendliche sehr genervt, dass mein Vater mich nie gelassen hat. Ich hatte so gute Argumente, mindestens vier wie diese Leute. Und er hat mich mehr oder weniger gezwungen oder mir zumindest zu verstehen gegeben, dass mein Zögern falsch ist. Und ich habe Jahre gebraucht, um das endlich zu verstehen. Warum? Weil, wirklich, es hat mich viele Jahre auch effektive Nachfolge gekostet. Weil ich diese Gewohnheit natürlich mit in das Glaubensleben genommen hatte, mit Argumenten immer das zu verzögern, was Gott mir als Auftrag gibt. Ich will nicht mehr so leben. Lange schon nicht mehr. Wenn uns etwas gesagt wird von Gott, dann heißt es jetzt. Und dann sollten alle Dinge zurückstehen. Und das kann man von den Aposteln lernen. Und ich denke, das ist das Außergewöhnliche an diesen 12 Männern. Dass sie direkt und prompt reagiert haben. Und auch das hat Vorbilder im Alten Testament. Klassisches Beispiel.
Abraham bezog ihr aus, zuerst nach Haran, aber dann ging es weiter. Auf der Vater zu, nicht mehr war.
Abraham ist noch ein relativ mildes Beispiel, weil der wenigstens die ganze Familie erstmal noch mitgeschleppt hat. Er sieht einen Mann, den großen Mann Gottes, nämlich der Prophet Elisa, ist beim Pflügen und Elia beruft und er nimmt sofort die Ochsen, mit denen er eben noch gearbeitet hat, schlachtet die, opfert die, bricht damit alle Brücken hinter sich ab und zieht mit. Wenn jemand in Verantwortung im Folge Gottes und im Reich Gottes sein will, dann wird er diese Unerbittlichkeit gegen sich und immer auch wieder gegen die eigene Familie aufbringen. Erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von meinem Haus. Absolut verständlich. Nichts Böses. Wirklich. Es ist überhaupt nichts Böses, wenn ich den Gott diene, das auf eine saubere Weise zu klären. Aber es ist in manchen Situationen überhaupt nicht dran. Das heißt, unser Vertrauen auf Gott zu werfen. Ganz uns ihm anzuvertrauen. Er regelt. Auf welche Weise? In der Regel auf eine schmerzhafte Weise. Deine Seele wird ein Schwert durchdringen. Wird Maria schon lange vorbereitet. Aber dadurch wird es nicht leichter, wenn es dann passiert. Wer mir nachfolgt und verlässt um meinetwillen Vater, Mutter, Sohn, Tochter, Bruder, Schwester. Das wird passieren. Dieser Schnitt auch durch die Familie kommt vor. Diesen Herausforderungen werden wir uns stellen müssen, wenn wir die Nachfolge sehen. Amen.